So, Freunde, heute spreche ich mit Automobil-Digitalisierungsexperte Olaf Dicker. Es geht um die Digitalisierung in der Automobilbranche. Olaf ist schon seit 15 Jahren dabei und versucht, Autohäusern Websites zu verkaufen. Wie das die letzten 15 Jahre gelaufen ist, schauen wir uns gleich mal an. Erstmal Hallihallo, Olaf.
Ja, hallo, Christian. Vielen Dank für das Intro und ja, danke, dass ich dabei sein darf. Hab mich gefreut, hier diese Plattform auch mal nutzen zu können, um die schreckliche Situation vielleicht einfach auch mal recht plakativ aus meiner Sicht darzustellen.
Genau, du baust ja seit 15 Jahren Websites für Autohäuser und wir hatten im Vorgespräch schon festgestellt, sozusagen eigentlich vor Corona war es schon zäh, oder?
Es war sehr zäh, also ich werde hier über LinkedIn immer wieder von Zauberakquise-Sales-Typen angesprochen, dass ich das doch irgendwie digitalisieren kann, dass ich das skalieren kann und so weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, wenn ich davon im Sales-Funnel sprechen kann, Sales-Zyklen von bis zu 4-5 Jahren vom Erstgespräch, dann noch 2-3 Besuche, 4 Besuche. Da sind zigtausend Kilometer auf der Uhr gewesen, um einen kleinen Auftrag zu generieren, um endlich mal eine Webseite für einen Händler vielleicht in Düsseldorf, in Dortmund zu realisieren. Keinen großen Shop, kein großes Beratungspaket, keine große SEO-Maßnahme. Das kostet ja alles nichts.
Ich bin ja auch der Automobilbranche so ein bisschen verbunden. Mein Vater ist gelernter Kfz-Mechaniker, hat lange für die BVG gearbeitet und ist sehr großer Formel-1-Fan. Ja, traditionell Ferrari, ja, Schumacher, Vettel und Co. Deswegen habe ich heute auch mal hier meine Familienkluft sozusagen angezogen fürs Familientreffen. Immer das beste Hemd aus den guten Ferrari-Zeiten. Haben denn die Automobilhändler, die Autohäuser gar keinen Druck zur Digitalisierung? Werden denen die Autos oder auch jetzt vor Corona, wurden denen die Autos einfach so vom Hof geholt? Wo kommen die ganzen Käufer her, die am Ende ins Autohaus müssen?
Ich frage mich das immer wieder. Ja, und irgendwie gibt es dann immer wieder auch so Hauruck-Aktionen. Denken wir doch einfach mal an die Abwrackprämie vor einigen Jahren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es da 12.500 Euro gab. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Es gibt immer wieder solche mega Geschenke für die Branche, wo sich eigentlich der Unternehmer nicht wirklich einen Kopf machen muss, wie es jetzt weitergeht. Es läuft und läuft und läuft und läuft. Und das Schönste ist ja das Werkstattgeschäft. Deshalb kommt die E-Mobilität jetzt so langsam voran, nur ganz, ganz langsam voran, weil man möchte sich natürlich das Öl, was für 2 Euro eingekauft und für 30 Euro verkauft wird, nicht unbedingt von der Schippe nehmen lassen. Denn das ist ja eine mega Rendite, was man da hat. Was zum Jahresanfang mit Castrol oder anderen Ölhändlern oder Herstellern eingekauft wird. Und dann, wie wir ja alle wissen, im Audi A4, Audi A6, 5, 6, 7 Liter, das kostet dann gerne 500, 600 Euro, eingefüllt wird. Ja, das lief ja und läuft ja wie am Schnürchen. Wieso sollte man sich da einen Kopf machen? Und schauen wir uns die Zulassungszahlen. Jedes Jahr 3 Millionen neu zugelassene Fahrzeuge. Es lässt einfach nicht nach. Und aktuell diese E-Mobilität, das ist ja noch in homöopathischen Dosen.
Wir haben ja auch schon so ein bisschen aus der Internetperspektive tatsächlich ja ein bisschen Wandel bemerkt, ne? Also ich glaube, der Markt der Zeitungsanzeigen für Gebrauchtwagen oder auch generell für Autohäuser, der ist ja verschwunden und wurde komplett durch mobile.de, Autoscout und Co. ersetzt. Sind die Autohäuser da einfach dankend und willig rübergewandert oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ich denke mal, da hat man sich gar keinen großen Kopf gemacht. Mobile.de hat wirklich vor über 20 Jahren diesen Markt übernommen und ja, statt diesem Fahrzeugmarkt in dem Wochenendblättchen oder teilweise auch an bestimmten Wochentagen, wir erinnern uns düster, ja, ist das inzwischen alles auf mobile.de. Und diese wiederum haben dann wirklich jährlich die Preise immer mal wieder drastisch erhöht, und zwar nicht um 10-20%, sondern immer mal wieder, ja, wirklich verdoppelt, so dass eigentlich hätte so ein Painpoint hätte schon kommen müssen, der kam aber nicht. Oder die Einsicht, Mensch, gibt es nicht noch irgendein anderes Mittel, worüber ich Fahrzeugverkäufe generieren kann? Auch die Messbarkeit, man hat es nie gemessen, nicht wirklich. Also ich denke, auch das kann man an einer Hand abzählen, prozentual, wie viele Händler sich mit der Messbarkeit der Evaluation ihres Online-Erfolgs wirklich beschäftigen.
Ganz interessant ist ja auch so ein bisschen die Parallelen, ne? Also ich meine, wir sehen es ja auch im E-Commerce. Ich habe sehr viel mit E-Commerce zu tun. Da ging es ja relativ langsam auch los und hat sich dann immer weiter beschleunigt. Dann kamen natürlich die großen Marktplätze und Händler wie Amazon. Wir haben mittlerweile für jeden spezifischen Markt eigentlich spezielle Marktplätze. Und es gibt sehr große Abhängigkeiten. Und eigentlich im E-Commerce der größte Trend ist so das Thema Direct-to-Consumer. Auch die Autohersteller versuchen da ja immer dichter an den Kunden heranzugeraten. Wie sind denn da die, die CRM-Bemühungen in Zusammenarbeit mit den Autohäusern? Gibt es da was oder werden die Autohäuser einfach irgendwann aus dieser Kette des Kundenkontakts rausgenommen?
No, man muss einfach mal sagen, es gibt ja dann jedes Jahr immer wieder neue, große, 300-seitige Händlerverträge mit den Händlern. Und die Beschneidung ist immer stärker, ja, sodass der Händler kaum noch etwas tun kann. Ja, er muss auf jeden Fall in der Einfahrt den Pylon aufstellen mit dem Markenlogo drauf, im Autohaus die entsprechende Fliese. Und wenn die Fliese nach 5 Jahren nicht mehr gefällt oder nicht mehr ins Corporate Architecture Book reinpasst, dann kommt eine neue Fliese rein, neue Möbel rein, obwohl die Möbel nagelneu und unbenutzt waren, neue Fernseher rein, auch Fernseher, auch wenn es gar kein Video dafür gibt vom Hersteller, egal, wenn das im Booklet so drin steht, muss das einfach mitgenommen werden. Friss oder stirb heißt das da, er muss es einfach machen. Der Händler hat dem Hersteller nahezu alle Kundenkontakte übertragen. Es gab vor kurzem einen ganz großen Verkauf von einem Callcenter von E-Mail-Adressen an Volkswagen. Ich glaube, das waren mehrere Millionen E-Mail-Adressen, die da in einem Schwung an VW verkauft wurden. Da haben die sich natürlich gefreut. Und der Hersteller nutzt sämtliche anderen Möglichkeiten. Der Händler hat es noch gar nicht gemerkt, um an E-Mail-Adressen heranzukommen, mogelt dann dem Händler irgendein Tool unter, ja, du brauchst es hier unbedingt als Werkstatt-Tool. Da muss natürlich der Interessent seine E-Mail-Adresse angeben und schon kommt der Hersteller wieder an weitere E-Mail-Adressen heran. Ich war heute im Kundengespräch, meine ich, na, wie viele Kunden habt ihr denn? Ja, 50, 60.000. Dann meine ich, na, wäre mal schön, wenn wir hier noch die Königsdisziplin ansteigen könnten in Richtung Newsletter-Marketing. Wie viele valide E-Mail-Adressen haben Sie denn? 3.000. Ich bitte dich, also ich meine, was will ich denn mit 3.000 E-Mail-Adressen bei 60.000 Kunden? Das ist ja wie im Jahr 2000, ja. Es ist so traurig, dass da einfach nicht mehr vorhanden ist und das liegt jetzt nicht an der DSGVO, sondern es liegt einfach daran, dass es einfach läuft. Ich brauche keine E-Mail-Adressen, um jetzt noch mehr zu machen. Jetzt war gerade wieder Reifenwechsel, oder es ist gerade wieder Reifenwechsel. Wir haben ja hier Oktober, November in Berlin. Noch ist es nicht kalt, noch ist es nicht so kalt, dass man es auch merkt, Mensch, es wird ein bisschen rutschig hier für die Sommerreifen. Dann sind die total überlastet mit diesem Räderwechsel, dem Winterräderwechsel. Der nächste kommt dann wieder Ostern. Also man kann ja wirklich die Uhr nachstellen, wann was kommt im Autohaus. Ich habe da keine Notwendigkeit scheinbar.
Was sind denn so Säulen, auf denen man eigentlich aufbauen könnte mit einer eigenen Website?
Ich habe mir da ein Modell gebastelt. Ich habe gesagt, ich brauche eigentlich nur 4 Säulen, um überhaupt eine Webseite zu erstellen. Für mich wäre es der Verkauf der verfügbaren Ware, der Ankauf von Fahrzeugen, wie wir es jetzt bei Auto 1 sehen, dem Unternehmen, was, glaube ich, mit 6 oder 8 Milliarden bewertet ist. Dann dem Werkstattbereich, um vielleicht auch wirklich eigene Werkstattanfragen zu generieren. Und als vierte Ertragssäule würde ich sagen, da würde mir sehr wichtig sein, eine Karriere, ein HR-Tool, sowas wie Softgarden, dass ich einfachst Mitarbeiter generieren kann. Denn inzwischen werden hier die Mitarbeiter aus anderen Häusern abgekauft mit Kopfgeldprämien von bis zu 5.000, 6.000 Euro. Auch gar kein Geheimnis, aber das bringt es ja letzten Endes auch nicht. Und es steht natürlich, du sprichst es ja mit deiner Kluft heute an, Features drin wie, ja, wir haben hier ein tolles Arbeitsumfeld. Das interessiert doch heute überhaupt gar keinen mehr. Wir haben doch jetzt einen Arbeitnehmermarkt. Das ist noch gar nicht in den HR-Abteilungen angekommen. Die müssen da Marketing machen. Es geht nicht darum, eine Stelle auszuschreiben, sondern es geht wirklich darum, wie kriege ich hier Leute in mein Unternehmen? Was habe ich hier für Werte? Wie geht's hier weiter? Nicht die Tankstellengeschichte zu erzählen, dass wir mal damals in den 50er Jahren eine kleine Tankstelle waren. Jetzt haben wir hier 6 Autohäuser und jetzt geht das irgendwie weiter, sondern warum sollte ich da arbeiten wollen, müssen, sollen? Ja. Und für Mechatroniker genauso wie für Leute vielleicht nachher im Marketing.
Ja, damit kann man ja die gesamte, das gesamte Business eigentlich in so einem schönen Flywheel, wenn man es jetzt ganz modern sagen will, abbilden. Es gibt ja auch, du hast ja schon den Personalmarkt angesprochen, ist ja auch im Digitalbereich ganz schwierig, aber auch zum Beispiel jetzt in den USA sieht man den Trend dadurch, dass jetzt eben auch das sozusagen dieses Corona-Thema eingeschlagen hat, dass sich auch der Personalmarkt da ganz stark verändert und eigentlich für so Service-Geschichten, wo man vor Ort immer wieder hin muss und dort arbeiten muss und nicht im Homeoffice rumgammeln kann, immer weniger Leute bereit sind, so einen Job anzutreten, ja. Also insofern finde ich das ganz interessant. Und man braucht ja auch für diese Themen, die du angesprochen hast, Kompetenz, ja. Was macht denn so eine Marketingabteilung von einem Autohaus überhaupt?
Ja, was macht so eine Abteilung? Also vor etwas über 20 Jahren, bin ja schon ein, zwei Jahre älter, war ich in einem Autohaus als Marketingleiter tätig. Was heißt, das war eher eine Autohausgruppe, 70 Standorte, 15 Marken in 5 Bundesländern. Ich war quasi nur auf der Autobahn mit dem Löschschlauch in der Hand und habe versucht, irgendwo Brände noch zu löschen, weil da konnte ich ja nur hinterherfahren. Ja, da war es noch in der klassischen Werbung, Flyer, Folder, Events, Anzeigengeschäft, Hörfunkspots. Das ist ja heutzutage fast immer noch so. Wir hören gerade den aktuellen Funkspot von Radio König hier in Berlin und wahrscheinlich im gesamten 9 Bundesländern. Wir machen Berlin autofrei, gibt ein Auto her für ein iPhone 12. Super geiler Spot, super Idee, um an Fahrzeuge ranzukommen. Aber die Klaviatur muss ich spielen können, vom super geilen Funkspot bis hin zum Performance-Marketing, zu einer Webseite, die bestens performt, zu vielleicht wirklich zu einer Kanalanalyse, was kommt über welchen Kanal rein, wenn mich der Vertriebsleiter fragt, was können wir überhaupt noch machen? Funktioniert unsere AdWords-Kampagne? Da kann ich eigentlich sagen, ja, funktioniert, was meinen Sie jetzt mit AdWords-Kampagne? Oder wie viele Friends haben wir auf Facebook? Oder können wir die nicht auch mal irgendwie ein bisschen stimulieren? Oder was ist mit Instagram-Marketing? Da kann ich ja nicht in die Luft gucken und immer wieder für alles eine Agentur anrufen. Das muss ich ja alles bedienen können, ja. Und nicht nur drittklassig. Und da fehlt es leider an Kapazitäten in den Autohäusern, ja. Und wenn ich digital vielleicht sehr gut unterwegs bin, dann fehlt mir nachher fürs Event vor Ort, die richtige Handschrift oder aber so einen richtig geilen Funkspot kriege ich dann auch nicht hin. Also, so eine eierlegende Wollmilchsau, das ist wirklich sehr, sehr schwer.
Also diese Generalisten treffen wir ja auch immer wieder bei Kunden an im Mittelstand und die sind mit den meisten Digitalthemen halt auch, ehrlich gesagt, überfordert, weil es ja auch super komplex ist, ne? Und im Endeffekt ist das dann ein gefundenes Fressen für Dienstleister, ne? Weil letzten Endes werden das nur noch Projektmanager, die eigentlich Budgets verwalten. Du hattest ja schon angesprochen, es gibt eigentlich gar keine Erfolgsmessung. Wie viele Besucher hat denn so eine Autohaus-Website überhaupt?
Ja, letzten Endes kann man davon reden, dass eine Webseite vielleicht 3.000 oder 5.000 Besucher im Monat hat, also weit unter dem liegt, was ihr da, glaube ich, so im Monat macht mit euren Projekten und auch mit dem, was eure Gäste da mitbringen. Also wirklich ganz verhaltener Traffic. Und wird immer gerne natürlich über Suchmaschinenoptimierung gesprochen, ohne zu wissen, was da für Kosten aufkommen könnten oder dass es auch eher eine langfristige Investition ist, also dass es nach einem halben Jahr nicht irgendwie vorbei ist. Ja, letzten Endes muss man ja dann da auch am Ball bleiben bei der Suchmaschinenoptimierung und das ist also nicht wirklich bewusst. Also wir reden hier gut im vierstelligen Bereich, im kleineren vierstelligen Bereich bei ganz normalen Autohäusern mit Marken, die vielleicht einen guten Marktanteil haben. Also ich meine, wenn man denn so VW, Audi, Seat, Skoda hat, dann ist das ja ein Markenportfolio, mit dem man gut die Hälfte der Bürger in seinem Ort in der Stadt erreicht, also eigentlich 50% Marktanteil hat. Wenn man sich dann die Einwohnerzahl anschaut oder die Zahl der Autofahrer, die in diesem Ort leben, müsste man deutlich mehr Zugriffe auf die Seite haben.
Ja, also gerade wenn es um Suchmaschinenoptimierung geht, das sind ja immer die berühmten 10 Plätze auf der ersten Seite. Erinnert mich so ein bisschen an Reisebüros, auch ein Thema, was wir sehr häufig sozusagen haben. Da braucht es natürlich keine, ich weiß nicht, wie viele Autohäuser gibt es in Deutschland? Ich würde mal denken, ein paar tausend wahrscheinlich.
30.000 Autohäuser soll es hier geben. Also eine ganze Menge.
Aber das, da wird natürlich eine Verdrängung auch stattfinden, zumal natürlich online dann auch bei den Marken definitiv auch die Herstellerseiten sozusagen mitspielen und den Bonus haben und den meisten Traffic ab fangen. Da muss man sich wirklich eine gute Strategie überlegen. Gibt es denn bei dir auch so ein Saisongeschäft? Ja, also wie werden denn diese Budgets bei euch so verteilt? Ist da jedes Weihnachten wie im E-Commerce sozusagen, kommt da der Weihnachtsmann vorbei oder sind es immer die neuen Jahresbudgets, mit denen dann mal doch mal wieder eine Website probiert wird? Wie sind da die Zyklen bei euch? Du hast schon mal gesagt, vier, fünf Jahre dauert es locker.
Ja, also ich habe auf jeden Fall beobachtet, dass es einen Zyklus gibt, doch eher zum Jahresanfang. Ja, also so eine stille Zeit, da hat man einfach mal so über Weihnachten scheinbar als Autohausunternehmer die Ruhe, darüber nachzudenken, hey, was kann ich im kommenden Jahr anders machen? Und im Januar klingelt dann das Telefon, es geht auf jeden Fall das Postfach, E-Mail-Postfach auf, wo es dann heißt, hey, wir brauchen hier irgendwie, können wir uns mal unterhalten zum Thema Online-Marketing. Im Sommer sind dann die Sommerferien, im Herbst geht's auf den Herbsturlaub zu und und dann plötzlich jetzt hier Oktober, November, Dezember, da warten wir dann alle auf den Weihnachtsmann. Also es gibt auf jeden Fall ein ganz starkes erstes Quartal und zweites Quartal wird dann umgesetzt und dann schwächelt das schon wieder ab. Von Budgetierung kann ich gar nicht reden und auch nicht von langfristiger Planung oder überhaupt von einem Marketingplan. Das ist sowas von spontan, dass man da jetzt gar nicht sagen kann, lassen Sie uns mal einen Marketingplan machen. Nee, da kommt dann einfach ein Zug mit 40 Fahrzeugen an und das muss dann verkauft werden. Ja, also entweder hat der Hersteller wollte das loswerden oder was auch immer. Ja, oder wie jetzt. Jetzt sind halt einfach Gebrauchte total rar und der Gebrauchtwagenpreis explodiert in der aktuellen Marktsituation.
Wie hat sich eigentlich die Mobilität in der Corona-Pandemie verändert? Wir hatten ja schon einige Gäste aus dem Reisebereich da und haben dort teilweise dramatische Veränderungen festgestellt, die auch mittel- bis langfristig auf jeden Fall durchschlagen werden. Olaf, du sitzt gerade im Büro oder im Homeoffice?
Oh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sitze im Homeoffice. Allein schon wegen der tollen Akustik und wegen des tollen Bildes. Du siehst das, ja. Ich habe mich hier nach Hause geschlagen und was heißt hier Homeoffice? Ja, unsere Projektleiterteam zieht es vor, dann doch auch weiter im Homeoffice zu arbeiten. Wir haben jetzt schon wieder leicht steigende Zahlen. Wir gehen ja auf die 300 zu in Berlin und auch ein weiteres kleines Schmankerl aus einem Kundengespräch heute. Da ging es so um die Impfungen. Ich habe jetzt hier also meinen dritten Impfshot. Da sagte dann eine Mitarbeiterin, ja, es ist ja jetzt eher so, dass ich als Ungeimpfte von den Geimpften angesteckt werde. Ja, aber den kannte ich ja noch gar nicht. Es ist ja der Wahnsinn. Ja, also es müssen sich also die ganzen Ungeimpften auch noch vor uns schützen. Mein lieber Herr, das war ein ganz anderes Thema, aber es passt ja zum Thema Corona.
Aber Lockdown, Homeoffice, auch vielleicht ein Stück weit die Flucht aufs Land, haben ja auch Einfluss auf den Automarkt letzten Endes. Ja, also ich habe hier meine eigene Erfahrung natürlich auch. Wir haben zwei Autos, meine Frau und ich. Wir haben die vor Corona täglich gebraucht und genutzt, um Kind zur Schule, zur Kita, zum Büro, zurück und so weiter in verschiedenen Takten. Ja, hatten hier fast so einen Schichtplan, wo wir mit den Autos in der Stadt unterwegs waren. Das ist alles in den letzten anderthalb Jahren weggebrochen. Ja, wir bewegen unsere Autos jetzt eher mal so, damit sie nicht einrosten. Wie hat sich das dann hier auf den Automobilmarkt ausgewirkt, dass erstmal im letzten Jahr die Mobilität ja auch nach Google Maps und Apple Maps, die haben ja alle tolle Studien gezeigt, total eingebrochen ist.
Zum Glück ist ja der Automobilmarkt oder zumindest der Servicebereich systemrelevant gewesen. Das muss ich mal sagen. Die Autohauswerkstatt war ja wie ein Arztbesuch. Ja? Und das blieb offen. Definitiv war die Corona-Zeit, die Lockdown-Zeit, nennen wir sie mal lieber so, Lockdown 1, ein ganz harter Cut im Vertrieb. Und irgendwie musste der Vertrieb aufrechterhalten werden. Der Vertrieb war im Homeoffice von den Autohäusern und musste dann aus dem Homeoffice organisiert werden. Für uns eine Art zweites Weihnachten. Ich habe es schon angesprochen, dass Weihnachten immer so zum Nachdenken anregt. Dieses Weihnachten, Lockdown 1, dauerte wesentlich länger. Und wir haben ja alle gesehen, dass Jeff Bezos der große Gewinner der ganzen Arie war. Und das haben natürlich auch die Autohausgeschäftsführer bemerkt, dass sie vielleicht auch ein bisschen mehr bei Amazon bestellt haben, dass irgendwie alle bei Amazon mehr bestellt haben oder alle haben nur noch bei Amazon bestellt. Und so sollte das doch bitte auch zukünftig bei ihrem Autohaus sein. Auch wenn das vielleicht längst nicht darauf eingestellt ist bisher. Ja, und auch nicht die Webseite. Also kam es nach dem ersten Lockdown doch verstärkt zu einem Auftragsaufschwung bei uns.
Du hast ja erzählt, du bist in deiner Karriere so ein Teil deines Jahres, ein Drittel deines Jahres auf der Autobahn verbracht. Auch im Reisebereich stellen wir fest, zwar jetzt so langsam mit den Lockerungen, ja, jetzt gucken wir mal, wie der Winter wird, aber so die letzten Monate waren etwas Entspannung. Der B2C-Bereich ist wieder losgelaufen. Wie sieht es denn im B2B-Bereich aus? Weil ich denke mir mal, ein großer Teil des Automobilmarkts sind ja auch die die Firmenwagenflotten. Fahren die Außendienstler jetzt immer noch mit ihren dicken Karossen und brauchen da alle zwei Jahre neues Upgrade oder sind die auch alle auf Zoom und Co. umgestiegen?
Das ist sicherlich ein großer Teil auf Zoom umgestiegen und das weitweg größere Problem ist ja eher, dass sie gar kein neues Auto bekommen können aufgrund der entsprechenden Problematiken und Lieferengpässe. Ja, jetzt wird also das Fahrzeug, was eigentlich nach 2-3 Jahren durchgetauscht wurde, weil es dann schon 160.000 Kilometer auf der Uhr hatte, jetzt muss das weitergefahren werden, weil das neue Fahrzeug gar nicht kommen kann und auf unbestimmte Zeit der Lieferzeitpunkt verschoben wird. Also das sorgt jetzt für große Probleme auf jeden Fall im Autohaus und auch im Autohandel. Was passiert da jetzt mit dem Neuwagenverkauf? Man kann ja die Kunden nicht auf ewig vertrösten. Der Neuwagenverkauf, also ein ganz, ganz großes Problem gerade. Und der Gebrauchtwagenverkauf auf einem All-Time-High. Ja, aber natürlich auch der Zukauf. Also ich meine, ich kann zwar jetzt einen Gebrauchtwagen teurer verkaufen, muss ihn aber auch teurer einkaufen.
Ja, also diese Lieferkettenprobleme, die bekommen wir ja wahrscheinlich zu Weihnachten in allen möglichen Bereichen zu spüren. Ja, der Automobilmarkt ist sicherlich einer, der jetzt schon länger sehr stark damit sozusagen zu kämpfen hat. Man hört immer mal wieder, große Lagerparkplätze sind voll mit Autos, denen nur noch das Navigationssystem fehlt, weil die Chips nicht geliefert werden können. Unsere aktuelle Firmenwagenbestellung, ein Cupra Formentor E-Hybrid, der sollte eigentlich im Dezember ausgeliefert werden. Jetzt habe ich die Auskunft bekommen. Wahrscheinlich kriegen wir den Schlüssel erst im Juni überreicht, weil das Fahrzeug noch gar nicht in der Produktionsstraße steht, ja, und es ein langes Backlog sozusagen gibt. Du hast ja schon gesagt, der Gebrauchtwagenmarkt boomt. Aber auf der anderen Seite, diejenigen, die jetzt ihr Auto haben, wollen es ja vielleicht auch nicht hergeben, wenn sie es brauchen oder auch wissen, sie kommen an kein neues ran. Also irgendwann ist das ja jetzt zwar so ein bisschen wieder, wie du gesagt hast, so ein Glücksfall für die Händler, weil jetzt die Nachfrage steigt und man bessere Preise machen kann. Aber wenn man ähnlich wie im E-Commerce im letzten Jahr zwar 2000 Anfragen am Tag für Webcams hat, aber nur noch 20 auf Lager, dann bringt es einem ja auch nichts mehr, oder?
Das ist richtig. Das ist das Problem, in dem die Händler gerade stecken. Natürlich wird von den Vertriebsleitungen der Hersteller werden da euphorische Ziele gesteckt, die aber der Handel gar nicht erfüllen kann, weil er vom Hersteller gar keine Ware bekommt. Also es ist gerade eine sehr absurde Situation im Handel.
Wie könnte denn da die Website helfen? Weil ich meine, du hast ja schon Auto 1 angesprochen. Die saugen ja wahrscheinlich jetzt relativ viel auf, weil die vernünftiges Online-Marketing und alles Mögliche machen, ne, als Startup.
Ja, aber ich glaube, das wird auch wieder völlig verpennt, dieser Zug. Ich habe das letztens auf einem beim Hertha-Spiel ist, glaube ich, Auto 1. Ich bin jetzt absolut kein Fußballfan, ja, aber Auto 1 als Sponsor, Wahnsinn, das natürlich genau super da, die Zielgruppe, die dort abzuholen und mitzunehmen, aber der Händler macht es halt einfach nicht auf dem Niveau. Ja, und ich hatte von einem Freund gehört, er hätte in einem Slot sein Fahrzeug abgegeben, der Standort einer von, ich glaube, über 200 Standorten in Deutschland, der hätte am Tag 16 Termine. 16 Termine mal 200 Standorte, ich will es gar nicht ausrechnen müssen. Aber kein Autohaus hat 16 Aufkaufslots, fertige Aufkaufslots am Tag. Ja, und auch keine 8 und auch keine 4. Ja, vielleicht werden da 2 Autos am Tag zugekauft. Das gibt's in dieser Hülle und Fülle überhaupt gar nicht. Und so wird das Thema weiter belächelt werden, bis Auto 1 halt wirklich diesen Markt dominiert, genauso wie mobile.de der absolute Marktführer ist. Und dann gibt's auch kein Auto mehr aufzukaufen, denn dann macht das alles super Auto 1. Ich bin Online-Dozent, bis vor dem Lockdown eine Volkswagen-Akademie gewesen, kam immer wieder von den Geschäftsführern die Frage, Herr Dicker, wie bekommen wir denn wieder Glasreparaturen, Scheibenreparaturen? Das ist was für eine doofe Frage, das Carglass repariert, Carglass tauscht aus, ja, das war's, ja. Also da gibt es einen Anbieter im deutschen Markt, der diesen Markt dominiert und das ist der Marktführer. Und da rennen die Kunden hin, weil es halt wie die Werbeschleife sitzt komplett im Kopf fest. Und wenn Auto 1 jetzt nochmal irgendwie weiter am Werbedruck drückt, dann, ja, wer weiß, werden halt alle dorthin rennen und das einfachst darüber abwickeln. Und sich das neue Auto über Auto Hero dann auch entsprechend liefern lassen.
Eigentlich müssten doch die Autohäuser sich zusammentun, ja, weil ist natürlich klar, dass man gegen ein zentral gesteuertes Marketing, was bundesweit sozusagen ausgespielt wird als regionales Autohaus oder selbst wenn es eine Gruppe ist, ne, hier in Berlin gibt es ja auch so ein paar Gruppen, aber die sind ja alle eher regional. Vielleicht ist einer mal in Norddeutschland oder so ein bisschen verteilt, aber im Endeffekt ist es ja ein sehr fragmentierter Markt. Die müssten sich doch eigentlich zusammentun und zu jemandem wie dir gehen und sagen, Olaf, mach uns mal ein Konzept, wie wir uns vielleicht in verschiedenen Markengruppen zusammentun können und so ein Portal aufbauen, was das ganze Geschäft in einer ähnlichen Manier dann eben wie in so einem Franchise-System, wo jeder einen Teil sozusagen aus seinem Marketingbudget in einen Gesamttopf gibt, reinfließt und man dann eben dem Ganzen überhaupt was entgegenzusetzen hat. Oder wie soll das funktionieren?
Das ist eine schöne theoretische Idee und es gibt auch durchaus solche Gruppen, ja, die dann vielleicht auch irgendwo in der Namensgebung sogar die Begrifflichkeit Marketing mit drin haben, ja, wie auch immer, dort auch schon gepitcht. Die Anspruchshaltung ist natürlich denn folgende: Hey, jetzt sind wir hier 20 oder 30 Händler mit 50 oder 60 Standorten. Naja, wenn wir hier schon, wir reden ja jetzt hier schon dann auch über 50 oder 60 Websites, klar, vielleicht mit einem gemeinsamen Fahrzeugmarkt, aber dann müssten wir dann doch schon im Monat so bei 200 Euro rauskommen für die Webseite, oder? Und ich meine, wie soll man das bitte schön darstellen, wenn man das nicht automatisiert raushaut? Das könnte man automatisiert raushauen, dann würde das aber auch nur automatisiert aussehen. Diese Kunden haben dann aber die Idee, dass dann diese kleinen 200-Euro-Websites aussehen wie die geilste Website der Welt. Ja, also die Zahlungsbereitschaft und das, was dann dabei rauskommen kann, da liegt ein riesiges Delta dazwischen. Es gibt wirklich große Einkaufsgruppen mit bis zu 700 Händlern und auch 2000. Ich war schon überall und ja, die Preise gehen da immer weiter runter. Da müssen wir doch auf eine 139 im Monat kommen. Ja, was will man denn für 139 Euro im Monat machen? Ich bitte dich. Also es ist das Allerletzte.
Lass uns nochmal auf einen weiteren Bubenmarkt eingehen. Die ganze Corona-Thematik hat ja auch den Hashtag Vanlife in Deutschland nochmal auf ein neues Level gehoben. Also die Nachfrage nach Campervans, das ist ja ein Nischenmarkt, der schon sehr lange existiert, wo man immer mal wieder auch von gehört hat. Ja, in meinem bekannten Umkreis gab es sogar mal welche, die versucht haben, auf Basis eines Hyundai-Transporters einen neuen Camper auf die Beine zu stellen. Ich glaube, das ist leider gescheitert. Aber dieser Markt ist ja jetzt auch überrollt worden mit Kundennachfrage. Konnten die Autohändler davon irgendwie profitieren?
Ja, sicherlich nur kurzfristig, aber letzten Endes wird ja auch nur eine Summe X an Camperfahrzeugen pro Jahr hergestellt und kann auch nur hergestellt werden, diese aufwendig produzierten Wohnmobile. Das dauert ja eine ganze Zeit, so ein kleines Zimmer zu bauen. Und die waren völlig überlastet. Ja, das führte in Stilblüten bis dahin, dass es jetzt, glaube ich, den Golf Caddy mit Matratze für 48.000 Euro gibt. Und vielleicht haben sie dem noch einen tollen Namen umgehängt. Ich glaube, der heißt jetzt Golf Caddy California. Oder wie heißt der?
California, ja.
Genau, der heißt jetzt Golf Caddy California. Hatten wir heute auch im Gespräch. Und das Fahrzeug wird verkauft. Ja, das muss man sich mal reinziehen. Ein Caddy mit Matratze für 48.000 Euro. Da hat wahrscheinlich VW wirklich mal sehr schnell reagiert und dachte sich, mal sehen, ob das auch noch geht. Ja, das geht gerade. Ja, also, und jeder, der irgendwie ein Wohnmobil gerade verkaufen will, sagt dann, hä, der hat ja eigentlich ganz schöne Macken. Ey, verkauf das Ding jetzt. Ja, weil die nächste Reisewelle ist ungewiss und gerade wir sind ja hier in Berlin, aber das strahlt ja hier weiter. Dein YouTube-Kanal, der strahlt ja ein bisschen weiter hinaus. Man möchte ja gar nicht am BER abfliegen oder landen. Also da nimmt man ja wohl doch das schlimmste Gefährt lieber in Kauf, als dort stundenlang zu warten. Also ein wahnsinniger Boom, der aber bisher nicht abgedeckt werden konnte. Wir hatten hier Wachstumsraten von bis zu 50%.
Jetzt wollen wir mal so ein bisschen in die Zukunft blicken, denn ich muss sagen, auch wenn ich jetzt schon 40 Jahre alt bin, würde ich mich trotzdem zu einer autointeressierten, aber relativ jungen Käufergeneration zählen, der tatsächlich das Smartphone eigentlich wichtiger ist, das MacBook oder der Laptop wichtiger ist als das Auto, gerade im jetzigen Alltag mit Homeoffice und Co., der aber auch gleichzeitig eben die Autos, die wir bestellt haben, glaube ich jetzt 5 oder 6 Stück in den letzten Jahren, nie Probe gefahren ist, sondern einfach online per Klick zusammengestellt und dann bestellt. Wie sieht denn das aus in den Autohäusern? Gibt es da mittlerweile mehr Leute, die die Autos nur noch abholen, weil sie online bestellt haben? Oder hat der gute alte Autoverkäufer doch noch eine Chance?
Der gute alte Autoverkäufer hat natürlich noch eine Chance, muss ich sagen. Und obwohl ich das, wie du ja schon gesagt hast in einem der Teile, das 15 Jahre mache, bin ich ja bestimmt seit über 25 Jahren in der Branche. Und die wird man auch so schnell nicht los, diese Autoverkäufer, die eigentlich mit so einem Visitenkartenbüchlein von Händler zu Händler juckeln und sagen, ja, ich bin ja echt ein Topverkäufer. Das hat in der Vergangenheit wirklich sehr gut funktioniert, muss man sagen. Heute kommt es sicherlich darauf an, dass man mit einem starken Online-Marketing-Team oder Online-Sales-Team die Leads entsprechend annimmt und sogar 24/7 Samstagabend, Sonntagabend und auch Sonntagtagsüber mögliche Anfragen beantwortet, sofern Anfragen überhaupt noch da sind, wenn es der Buy-Button nicht macht unter der Webseite. Ja, ich weiß nicht, ob wir das hier so einfach mit dem amerikanischen Markt vergleichen können. Ich habe ein schönes Tesla-Video zugespielt bekommen im Vorfeld dieses kurzen Interviews und da hieß es, dass also da Ford umdenken wird und demnächst auch seine Autos irgendwie am Händler vorbeiverkaufen möchte. Aber es hieß dort auch, dass Tesla in bestimmte Länder in Amerika gar nicht liefern kann, weil die Länder gesagt haben, nee, möchten wir nicht. Ja, also so super läuft es in Amerika nicht wirklich und auch nicht weltweit. Zum Beispiel hieß es da, dass Tesla nach Indien nicht wirklich expandieren möchte, weil in Indien Subventionen nur für zweirädrige Fahrzeuge vielleicht möglich sind. Ja, also werden die sich überlegen, naja, dann baut er vielleicht da noch zwei Räder. Das kann ja auch ganz spannend werden, denn dieser Markt, der ist ja auch noch total jungfräulich aktuell.
Tesla ist ein schönes Stichwort eigentlich, weil Tesla ist ja noch sehr jung und was ich so beobachte oder auch so in meinen Recherchen erfahren habe, ist, dass Tesla eben schon auch auf der strukturellen Seite einen Wettbewerbsvorteil hat, weil natürlich die ganzen traditionellen Autobauer dieses Händlernetzwerk in der Vergangenheit brauchten und jetzt ist das so ein bisschen wie ein Klotz am Bein, ja, weil man kann das natürlich nicht einfach wieder zurückrollen, da gibt es tausende Jobs, da gibt es irgendwie Verbände und ähnliches, die sich dagegen wehren, also es ist schon ein ziemlich politisches Thema. Tesla hatte diese Verbindung zu den Autohäusern nie und das ist sicherlich etwas weniger Ballast, den sie haben. Und ein zweiter Punkt, der mir sehr auffällt und den ich da auch wieder festgestellt habe, ist, dass Tesla auch in den Fabriken extrem stark auf Automatisierung setzt. Und das merkt man bei der Fahrzeugbestellung, weil man dort in dem Konfigurator von Tesla eigentlich gar nicht so viel Wahl hat. Ja, man kann quasi die Reichweite wählen, also das Modell erstmal von den 3, 4 Modellen, die es aktuell gibt, die Reichweite, die Farbe, dann gibt es vielleicht 2 Felgenmodelle und das war's eigentlich schon. Wenn ich jetzt ein Auto bei VW, BMW, Mercedes und Co. konfiguriere, brauche ich manchmal einen Fachabschluss, um das überhaupt hinzubekommen. Auch an der Stelle hatte vielleicht das Autohaus tatsächlich noch eine Berechtigung der Autoverkäufer, der dann so die Kniffe und Tricks kannte, welche Optionen muss man reinnehmen, um dies und das zu bekommen. Es ist ja kaum noch möglich, zum Beispiel einfach eine Sitzheizung zu bekommen, ohne dass man noch einen Panoramaschiebedach und elektrische Seitenspiegel mitbestellen muss. Wie siehst du das denn? Wird es möglich sein, in Zukunft sozusagen einfach mit 5 Klicks einen Mercedes zu bestellen oder meinetwegen einen Ford? Oder ist das auch eine Stärke der alteingesessenen Marken, diese Individualisierung.
Na, gehen wir mal lieber auf das Beispiel VW, denn ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine verbreitetere Marke. Und ja, geh doch mal irgendwo in so einem Konfigurator oder bei mobile.de auf den Button Modell. Das ist ja dann plötzlich so lang. Also du hast eben was von Tesla von 4, 5 Modellen erzählt. Ich weiß nicht, wie viele Modelle Tesla wirklich hat. Aber VW hat angefangen vom Up bis ehemals Phaeton. Jetzt ist es, glaube ich, der Arteon, der Platzhalter oder was auch immer. Oder wie die Modelle heißen. Es gibt so viel unzählige Modelle, ja, so viel unzählige Sitzvarianten, Felgenvarianten, Lenkradvarianten. Es ist der Wahnsinn. Du hast natürlich recht, wenn man denn das Schiebedach mit der Sitzheizung, da gibt's dann irgendwelche Pakete. Da blickt ja gar keiner mehr durch. Das ist so ingenieursgesteuert, ja. Und das macht allein schon, wenn man dann sagt, ja, man will hier so einen einfachen Konfigurator haben wie Tesla. Ja, das funktioniert halt einfach nicht. Ja, Tesla hat den, Elon Musk hat den Spruch geprägt, hat gesagt, wenn eine Sache eine Bedienungsanleitung braucht, dann ist sie kaputt. Ja, und ich meine, diese deutschen Konfiguratoren, die brauchen eine Bedienungsanleitung, weil du ja überhaupt nicht vorankommst. Es braucht Stunden, bis du da komplett, und dann verlierst du die Lust, brichst den Besuch ab und dann war es das mit dem Konfigurator. Deshalb ist auch das Thema bei unseren Webseiten auf jeden Fall ohne Konfigurator. Und ich sage, nein, die verfügbare Ware, weil da kannst du dir eigentlich nur die Karten legen, wenn du einen VW- oder Audi-Händler hast, angefangen beim Audi A1 bis Audi A8, wie viele Audis sind da noch dazwischen? Nicht irgendwie 6 Audis, A2, A3, A5, sondern das und das Modell auch noch. Ja, das ist einfach der Wahnsinn. Nee, also da sind wir auf einem völlig falschen Weg unterwegs. Und Tesla ist natürlich brachial fortschrittlich, auch was die Möglichkeit halt angeht, von Oslo bis nach Palermo zu fahren. Das hat ja hier auch noch keiner so richtig verstanden, wie das einfach mit diesem Tanken angeht. Und da hat er ja schon vor Jahren einfach seine Supercharger-Stations aufgebaut. Irgendwo war ich da in Sachsen-Anhalt oder Thüringen unterwegs und habe gedacht, hey, geil, ich habe da mal ein Foto gemacht. War okay, war alles leer damals noch. Aber damals stand es da schon, da standen da 10 Säulen. Das ist ja einfach, war ein schönes Fotomotiv. Jetzt sieht es vielleicht schon anders aus. Jetzt wird halt der eine oder andere Tesla-Fahrer da rangelotst und wird nicht mit 100% Tankladung, sondern vielleicht mit 60-70% und dann die nächste Tankstelle, bis er dann irgendwann in Palermo ist. Das ist Wahnsinn. Der nächste Vorteil natürlich von Tesla, um dabei dem Thema zu bleiben. Ich weiß nicht, ob du wusstest, dass Tesla die größte Marketingabteilung der Welt hat.
Nee.
Wusstest du das?
Nee.
Jeder Kunde ist ein Marketingmitarbeiter von Tesla.
Ah, ja.
Weil er einfach so von diesem Auto schwärmt. Also letzten Endes hat das doch einen absoluten Push-Effekt. Ja. Aber die deutschen Autos, ich meine, sorry, Porsche musste seine Fahrzeuge teilweise mit Tageszulassungen verkaufen, mit bis zu 50% Tageszulassung. Damit die 200.000 Euro Kröten vom Hof laufen. Ja, Suzuki ist jetzt Spitzenreiter in den Tageszulassungen mit, glaube ich, 65%. Wahnsinn! Die Fahrzeuge möchte gar keiner haben. Ja, so sieht's doch im Markt aus. Ja, Opel war auch immer mit dabei. Immer 50%, schön Tageszulassung. Du erinnerst dich an diese ganzen Tageszulassungen, wo du von vornherein, da steht dann nicht 46, sondern nur 36.000. Nur 50 Kilometer auf der Uhr. Wahnsinn, warum ist das Auto 10.000 Euro billiger? Ja, damit es überhaupt irgendwie aus dem Lager kommt. Traurig. Das braucht Tesla.
Dieser Wertverlust ist ja generell eine Problematik beim Autokauf. Aber gerade in der Elektromobilität, jetzt ist Tesla sozusagen da das Posterchild, wie man so schön auf Englisch sagt. Aber es gibt da ja auch eine ganze Menge Fahrzeuge mittlerweile, ne, ich glaube, in Deutschland auch sehr beliebt oder populär, zumindest so steht es auf den Plakaten immer, der Renault Zoe zum Beispiel, ja, der dann 200-300 Kilometer mittlerweile schafft. VW hat jetzt sehr viele Modelle, vor allem der ganze Hybridbereich, ja, mein Lieblingsmodell aktuell für diese Elektromobilität oder den Umstieg darauf. Aber für die Autohäuser und auch für die Käufer ist das doch irgendwann ein Problem, wenn es sozusagen gerade in diesem sich schnell entwickelnden Markt immer mehr Reichweite gibt und das Auto, was man vor 3 Jahren gekauft hat, gar nicht mehr so attraktiv erscheint, oder?
Definitiv. Also ein Händler, der sich auf das Spiel einlässt, der ist dann natürlich verloren, wenn er das dann zurücknehmen muss. Ja? Hier gibt es genügend Händler, die sagen, nee, also Altfahrzeugentgegennahme, nicht mein Thema, das gehört mir dann nicht, das muss der Hersteller zurücknehmen. Denn der Zoe von vor 3 Jahren, der kann ja nicht das, was der neue Zoe kann. Und der Zoe vor 3 Jahren wurde mit 9.000 Euro sicherlich subventioniert, ja, und steht, soll dann jetzt hier irgendwie mit 12.000 Euro auf dem Platz stehen. Na, den neuen Zoe kriege ich da auch für 12.000 Euro mit der nächsten Prämie. Wieso sollte ich dann ein gebrauchtes Fahrzeug nehmen, was nur eine sehr geringe Reichweite hat gegenüber, das sind ja gerade Quantensprünge, die diese Modelle halt machen, ja. Also das ist wirklich ein ganz schwieriges Feld. Was passiert mit diesen alten Fahrzeugen und was passiert dann irgendwann mit den Akkus? Ja, da wissen wir alle nicht so richtig, wo es lang geht. Skurrile Theorien. Mal schauen, wie das in 5 bis 10 Jahren aussieht. Das Thema heißt ja hier Wandel und Zukunft der Automobilbranche. Das ist jetzt hier der Slot. Was könnte denn jetzt noch wichtig sein?
Also ich bin ja ein Vertreter. Ich glaube 2008 angefangen, über Carsharing zu schreiben, mich damit zu beschäftigen, und bin dann tatsächlich einige Jahre komplett mit Carsharing unterwegs gewesen in der Stadt. Mittlerweile wohne ich etwas weiter außerhalb und habe Familie. Da ist das Carsharing nicht mehr ganz so nicht mehr ganz so attraktiv für mich gewesen. Ich bin jetzt aber dann auf Leasing umgestiegen. Also ich habe noch nie ein Auto besessen, weder einen gebrauchten noch einen Neuwagen. Dieses ganze Nutzen statt Besitzen-Thema, das geht ja auch in diesen Generationswandel hinein. Ist das schon spürbar am Automarkt oder wie siehst du da die Zukunft?
Ich glaube, wir haben beide zwei gemeinsame Freunde von Softgarden, den Dominik Faber und ehemals Startup-Verband Deutschland, Sascha Schubert, ja, zwei richtig starke Carsharing-Nutzer. Also Sascha hat jetzt ein Audi A6 oder was auch immer, oder so ein Cabrio, ja, als Privatfahrzeug. Und Dominik hat sich so ein Wohnmobil gekauft. Ja, es macht auch Appetit auf mehr. Ist das vielleicht die Krux an dem Ganzen? Es sind ja wirklich auch tolle Fahrzeuge, die da auf der Straße stehen. Ich bin da jetzt Neuling und fahre ab und zu bei Miles oder bei Sixt mit. Das sind tolle Fahrzeuge, auch mehr oder weniger schadenfrei sind diese Fahrzeuge. Ich glaube fast, die machen mehr Appetit auf was Neues und die Straßen und Städte werden noch voller. Und das, was du gesagt hast, Nutzen statt Besitzen, das ist ja eine ganz alte Parole von Professor Dr. Knie, dem Verkehrsexperten in Deutschland, der hier auf dem Eurev-Gelände sitzt. Und ich habe mich bereits im Jahr 2000 mit Carsharing auseinandergesetzt, in dem Unternehmen deines Vaters, bei der BVG. Ja, Carsharing sollte da eingeführt werden mit dem Monatsticket zusammen. Das war natürlich, und ich sollte das als Kommunikationswirt, sollte das Thema nach außen tragen. Das war aber damals noch sowas von in den Kinderschuhen. Das hat im Jahr 2000 einfach mal ohne Smartphone nicht wirklich funktioniert. Das war sehr, sehr unattraktiv, auch finanziell unattraktiv. Und jetzt ist das ja mit dem Smartphone, wenn man sich die App anschaut, Mensch, hier um die Ecke steht die, sag ich mal, die Helene, oder ich fahre lieber mit dem David oder was auch immer, wenn es überhaupt noch gibt, ist mit diesem Namen von dem Anbieter. Das ist ja total lustig und süß und ich sehe, wie schnell ich da bin, was es kosten wird. Es ist so überschaubar, so klein, ja. Und wenn ich stehen bleibe, dann entfallen auch jegliche Kosten, ja. Das ist wunderbar, eine schöne Lösung, zumindest im städtischen Raum. Aber du wohnst ja jetzt außerhalb. Also du gehörst ja mindestens zu 50% der Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, weil die ganzen Busverbindungen gekappt wurden. Oder nehmen wir einmal an, du musst jetzt nicht sternförmig zum Job nach Berlin rein, sondern ich weiß jetzt nicht, wo du wohnst, du musst irgendwo anders hin. Also der tangentiale Verkehr ist ja der schlechteste überhaupt, ja. Du kommst zwar in die Stadt rein, aber nicht an der Stadt vorbei, woanders hin. Da hast du einen extrem langen Weg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Ja, naja, wie gesagt, ich bin so ein bisschen auf das Leasing-Modell umgestiegen, damit ich halt immer ein Fahrzeug verfügbar habe. Ich finde aber die beiden Beispiele von Dominik und Sascha auch sehr spannend, weil es zeigt auch etwas, was ich auch vermute, dass dadurch, dass das Auto entweder durch eben jetzt, wenn du einen Bürojob hast mit Homeoffice, gar nicht mehr so häufig benötigt wird, und andererseits sozusagen wir auch mehr dann andere Mobilitätsalternativen haben, wie eben das Carsharing, haben die beiden sich ja kein praktisches Auto angeschafft, sondern die beiden haben sich ein Spaßauto angeschafft. Der eine ein Cabrio, ja, weil er vielleicht dann gerne im Sommer mal an den See damit fährt oder ins Umland, und der andere ein Camper, weil er dann vielleicht auch direkt mal damit mit der Familie irgendwie übernachten will. Das ist, glaube ich, auch ein krasser Trend sozusagen, dass wenn man sich dann ein Fahrzeug zulegt, dass man dann vielleicht eher ein Spaßmobil hat, wo was auch nochmal was sozusagen ein zusätzlicher Schub auch für gewisse beliebte Gebrauchtwagen sein kann, ja, dass man sagt, okay, man hat so ein Liebhabermodell oder ähnliches, aber so dieser rein praktische Aspekt, der wird ja für jemanden, der jetzt nicht super autobegeistert ist, durch so ein Carsharing, ich fahre halt was, was mich von A nach B bringt, oder ich fahre halt mit dem Fahrrad, oder jetzt heißt es ja alles Ride, ne, das wird ja in den Apps alles zusammengelegt, da kann man ja nicht nur Autos mieten, sondern auch Fahrräder, Scooter, Tickets kaufen, etc. pp. Also zumindest in den Innenstädten ist das ja schon ein spürbarer Wandel auch zumindest. Aber natürlich, was man auch sieht, viele Parkplätze halt mit diesen Autos dann doch beparkt. Wobei da auch wieder gut ist, dass natürlich die Anbieter ihre Flotte schon auch auf Bewegung optimiert, ne? Weil wenn die Autos rumstehen, verdienen sie nichts. Insofern, da konnte ich so ein bisschen in die Hintergründe schauen. Da gibt's wirklich dann auch sozusagen Mitarbeiter oder Dienstleister, die Autos, die dann teilweise am Abend auch eher aus der Stadt rausgefahren werden, dann teilweise eben für gewisse Nutzungsszenarien dann wieder in die Stadt gefahren werden und so weiter. Also man versucht diese Fahrzeuge immer auf der Straße zu behalten. Lass uns doch mal zum Autohaus zurückkehren. Also wenn wir jetzt quasi mit Carsharing unterwegs sind, gar kein eigenes Auto mehr besitzen, wenn wir jetzt vielleicht immer stärker auf E-Mobilität setzen, du hattest ja schon angesprochen in einem der ersten Teile, eine große Gelddruckmaschine ist eigentlich der Ölwechsel, ja, der fällt ja beim Elektroauto weg. Wie wirkt sich das alles aus? Auch vor dem Hintergrund, wie gesagt, für mich, das Fahrzeug, was ich aktuell fahre, das Autohaus, was mir das am Ende ausgeliefert oder verkauft hat, habe ich noch nie betreten. Der Wagen wurde mir von einem netten Rentner vor die Tür gestellt und ich habe es online bestellt. Für mich war das eigentlich nur so eine Art Distributionscenter, ein lokales Lager, wo der Hersteller die Karre hingeschickt hat zur Zulassung. Und dann wurde es mir vor die Tür gestellt. Ja, Auto Hero macht es ja auch mit den gläsernen Kästen sozusagen. Also ist irgendwann das Autohaus nur noch Distributionscenter in den unattraktiven Lagen und vielleicht nach dem Tesla-Modell irgendwann Showroom, wenn ich dann in der Friedrichstraße oder unter den Linden mir mal die neuesten, schicksten VW-Modelle anschauen will, falls sie da überhaupt noch sitzen. Dann gucke ich da ins Schaufenster. Wo bleibt da das klassische Autohaus?
Ja, das ist wirklich die Frage. Also aktuell braucht sich der Händler keine Gedanken machen. Er hat ja mit der Gebrauchtwagenbeschaffung und mit dem Gebrauchtwagenkauf massiv zu tun. Und ich weiß nicht, ob du wirklich das typische Beispiel für einen 40-Jährigen bist. Ja, du hast ja vorhin verraten, okay, Ferrari, aber dein Vater kam aus dem öffentlichen Personennahverkehr. Ja, also letztendlich, also eigentlich nicht eine Sozialisierung mit der AB-Karte hier in Berlin, sofern du aus Berlin kommst. Ja. Mein Vater hat sein Leben lang beim Stern geschafft. Ja. In Berlin-Marienfelde war der in der Motorenfabrik. Und natürlich ist das was ganz anderes, wenn man aus einer Automobilfamilie kommt. Ob man dann da eher zur BVG, zum ÖPNV-Nutzer wird oder ob man, wenn man aus diesem ÖPNV, also das muss man jetzt vielleicht auch mal sich anschauen, ja, wie das so eigentlich ist mit der Sozialisation, ja, mit dem Großwerden. Aber dennoch, ich denke mal, dass das erste Wort, was kleine Kinder aussprechen, du wirst es nachvollziehen können, ist irgendwie wahrscheinlich nach Mama und Papa ist ein Auto, ja. Und dann hat man das ein Auto, nicht ein BVG-Bus. Ist ja ein viel zu langes Wort. Ja. Also es wird Auto bleiben und so wird sich das Autohaus vorerst keine großen Sorgen machen müssen. In neuesten Studien und auch in den neuesten Konferenzen geht es darum, was kann das Auto mehr machen? Nicht nur Auto-Abo, Automodelle, Auto-Leihmodelle, sondern vielleicht das Autohaus hat den Kundenkontakt und denkt darüber nach, im Rahmen der E-Mobilität beispielsweise auch Strom zu liefern. Also sie haben irgendwie identifiziert, dass diese Stromanbieter sowas von schwach sind im Vertrieb und der Verkaufsberater im Autohaus meint, er ist ein besserer Sales-Mitarbeiter. Vielleicht wird aus dem Autohaus zukünftig mehr so ein E-Lieferant, ja, dass er sagt, hey Mensch, ich kümmere mich um alles. Also ich sehe es noch nicht. Ja, da müssten die da schon noch ordentlich sich umschulen lassen, nämlich auch wirklich zu einem kundenorientierten Berater, denn du hast ja gar keine Berührungspunkte, ich schon. Das sind eher traurige Erlebnisse im Autohandel, die man da als Endkunde erfährt. Ja, Entweder muss man sich komplett anders anziehen, mal so ein Sakko drüber, das Geld winkt schon aus dem Revers, ja, wo man sich sagt, was ist das denn für eine Nummer? Ja, das gibt's ja alles im Onlinehandel gar nicht. Ja, aber solche Szenarien kann wirklich jeder erzählen oder mich hat da gar keiner beachtet im Autohaus. Wie will denn dann da jemand wirklich nachher auch noch Strom oder weitere Dinge verkaufen? Du bräuchtest ja dann auch noch so eine Wallbox. Damit könnte man Geld verdienen oder mit entsprechenden Photovoltaikanlagen. Also bevor du dann zu vielen, vielen Dienstleistern musst, würde sich das Autohaus vielleicht drum kümmern. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das wäre ein möglicher Weg, aber dann sollten sie sich wirklich sputen. Also mit dem Tempo, was sie in den letzten 20 Jahren hingelegt haben, quasi in Sachen, naja, man könnte ja mal eine Webseite machen. Mit dem Tempo kommen sie da nicht in eine vernünftige Zukunft, dass sie irgendwie zukunftsfähig werden im Sinne von, wir sind hier E-Mobility oder überhaupt E-Anbieter. Ja, da müssen sie noch einen Zahn zulegen.
Ja, und vor allem der Kundenzugang, den braucht man ja, um dann dem Kunden auch zusätzliche Dinge verkaufen zu können. Ja, also, und ich glaube, da, also meine Erfahrung, wenn ich mal im Autohaus war, um mich beraten zu lassen oder ähnliches, die haben es ja teilweise nicht mal geschafft, eine Kfz-Versicherung für mich mit zu organisieren. Also, dass sie mir jetzt eine Photovoltaikanlage organisieren können, da bin ich skeptisch. Und auch da gibt es ja mittlerweile Online-Player, die Dinger vermieten und da richtig Gas geben wollen. Also all diese Bereiche, die werden ja stark besetzt. Check24, egal was ich irgendwie vergleichen will, Strom, sonst was, E-Autoversicherung, E-Scooterversicherung, kriege ich alles. Ja, also da wird es auf jeden Fall schwer. Und eben, wie gesagt, aus meiner Sicht, glaube ich, wird eben der Kontakt zum Kunden immer weniger werden, weil das Auto wird online konfiguriert, das Auto wird online bestellt, das Auto wird zur Haustür geliefert. Das sind von den Leasing-Anbietern Verkaufsargumente. Du musst dich nicht, oder von den Leasing-Plattformen, von den Online-Plattformen, du musst dein Haus gar nicht verlassen. Das Auto kommt bei dir vor die Tür. Das Einzige, was dann vielleicht noch bleibt, wie du gesagt hast, die Werkstatt. Aber auch das wird mit Elektroautos ja weniger. Diese Fahrzeuge sind wartungsarmer. Wir haben da ganz andere Anforderungen am Ende des Tages. Bleibt noch der Räderwechsel. Ja, meine letzte Erfahrung vom Räderwechsel war, ich konnte zwar ganz toll online einen Termin über eine Plattform machen, allerdings habe ich dann statt einer halben Stunde anderthalb Stunden warten müssen und bin da wie so ein Tiger im Autohaus rumgelaufen. Das war keine besonders tolle Erfahrung und das Autohaus war leer. Also bis auf die Mitarbeiter. Da waren Dutzend Mitarbeiter, die da ganz emsig hin und her gelaufen sind, aber da waren keine Kunden. Ja, ich war da anderthalb Stunden drin und da waren vielleicht 3-4 Kunden, die aber auch alle nur den Service gemacht haben. Und nicht mal das haben sie so hinbekommen, dass ich gesagt habe, geil, hier habe ich mal eine gute Erfahrung, ich bringe mein Auto hin, das läuft, das klappt alles, hier kriege ich noch ein Kaffee angeboten oder weiß nicht was. Da gibt es zwar eine Kaffeemaschine irgendwo in der Ecke, ja, aber mir ist ja der Ablauf wichtig. Ne? Ich habe einen vollen Tag, ich habe wirklich keine anderthalb Stunden im Autohaus zu verschwenden. Und wenn ich da eine halbe Stunde buche, dann will ich auch in einer halben Stunde wieder da sein. Ja, diese Amazon Prime, Gorillas und so weiter, alles muss schnell gehen, alles muss sofort laufen. Also ich glaube, der wird gewinnen. Es gibt ja mittlerweile im Servicebereich Autoreinigung und so weiter. Da gibt es mittlerweile Dienstleister, die kommen vor die Tür. Die putzen hier die Karre vor der Tür, fertig. Die haben das komplette Set da. Das wird als nächstes von den ganzen Onlinern erledigt werden. Der Service, wenn er sich auf diese einfachen Sachen konzentriert, Räderwechsel, ja, das kann man wahrscheinlich auch relativ gut organisieren, das Auto abholen, vielleicht irgendwo zu einer Station bringen, sodass man es aufbocken kann. Ich meine, man kann den Räderwechsel ja auch selber machen, die Hälfte meiner Nachbarschaft lacht mich aus, dass ich meine Räder für einen Huni wechseln lasse, ja, und die nicht einfach sozusagen hier selber wechsel und dann in die Garage stelle. Aber all diese Themen stehen, glaube ich, extrem zur Disposition. Und ich bin mit Sicherheit, wie du gesagt hast, sozusagen nicht der klassische 40-Jährige, aber ich glaube, es könnte so ein Vorbote sein, ne? Weil wenn man sich die Generation anschaut, die nach uns kommen, die sind ja noch ganz anders drauf. Die haben häufig diese ganze Sozialisierung gar nicht mehr. Die haben ganz andere Vorbilder. Die gucken auch nicht in diese Richtung, ja. Die haben ganz andere Ideen. Da ist Fridays for Future das Thema. Da ist das Thema im Reisebereich, höre ich jetzt, ja. Selbst europäische Reisen, ja, zu verbinden mit der Bahn, ja, über Paris mit der Bahn nach Madrid zu fahren, statt zu fliegen im 30-Euro-Flieger. Erlebnisse und sowas spielen da eine Rolle, ne? Und da sehe ich am ehesten wirklich noch wirklich das sozusagen das Freizeitauto, was irgendwie was Besonderes ist, der Camper und so weiter. Und dann für den praktischen Teil halt das, was gerade verfügbar ist, das, was gerade am meisten convenient ist, mir fällt das deutsche Wort gerade nicht, am praktischsten ist, ja. Also Menschen funktionieren über Convenience, über Pragmatismus, über praktische Lösungen. Je praktischer es wird, wenn ich irgendwo aus der Bahn aussteige, in die App gucke und sehe, okay, hier habe ich diese Option, dann nehme ich die, die für mich gerade am praktischsten ist. Und buche mir da nicht im Vorfeld beim Autovermieter ein Auto, da muss ich da hin, da muss ich mit dem die Abnahme machen, dann muss ich dreimal ums Auto laufen, dann muss ich das noch auftanken, wenn ich zurückkomme, am besten noch aussaugen und putzen und dann bis dann und dann wieder abgeben. Also diese ganzen Planungswege. Die Leute haben ja in Berlin-Mitte nicht mal mehr Lust, ihren Wochenendeinkauf zu planen. Davon profitiert Gorillas, ja. Mir fehlt eine Banane, okay, ich bestelle mir jetzt mal eine Banane, in 10 Minuten ist sie da. Also das setzt sich ja durch. Du hast Amazon Prime angesprochen für den Handel. Die Leute gewöhnen sich an diesen Takt, an dieses Level, an Service. Und wer diesen Service nicht liefern kann, der wird sicherlich jetzt nicht in den nächsten 5 oder 10 Jahren, aber in den nächsten 20, 30 Jahren auf der Verliererseite stehen. Und das geht ja auch im Autohandel. Auch das Autohaus wird da von Generation zu Generation weitergereicht, ja. Da muss man sich wirklich überlegen, wie viele Generationen kann man das noch so machen?
Definitiv. Also mit deinem Amazon Prime und Gorillas, da sprichst du natürlich Dinge für den städtischen Raum an, die hier eine ganz krasse Dimension erfahren und eine Entwicklung, die nicht lustig ist. Und ja, ich weiß nicht, ob Fridays for Futures dann auch heißt, dass man da die nächsten 9 Flüge ins außereuropäische Ausland zum halben Preis kriegt. Mir kommt jetzt fast so vor, ja, weil jetzt kann man wieder fliegen und jetzt halte sich, wer kann. Was heißt hier Klimaziele? Also Klimaziel heißt doch, dass die anderen sich im Wesentlichen einschränken müssen, aber wir doch nicht. Ja, da müssen wir wirklich, also darüber wollen wir ja heute überhaupt nicht reden, aber mein Lieber, ich weiß nicht, wo das hingehen soll, ja. Thema Autohaus stellt auf jeden Fall eine ganze Menge Aufgaben für die Zukunft bereit, die schnellstens gelöst werden müssen. Ja, und mit der Fluktuation, die ich erfahre im Autohaus-Marketing, auf jeden Fall nicht abgedeckt werden können. Da fehlt völlig die Fachkompetenz. Es gibt vielleicht, würde ich sagen, in Deutschland eine Handvoll von Experten, die in großen Gruppen tätig sind, aber das Gros der Mitarbeiter ist leider nicht auf dem Level der Zeit, um dort Zukunftsszenarien zu diskutieren und überhaupt Strategien zu entwickeln, wo kann es hingehen, sondern hier wird einfach nur der alte Kram durchgewärmt und man denkt, Mensch, also irgendwie sind wir dann hoffentlich doch noch im Jahr 2015, aber nein, das nächste Jahr heißt 2022 und da muss ein deutlich anderer Weg eingeschlagen werden.
Ja, verrat uns doch mal, wenn du bis jetzt dran geblieben bist, wann hast du dein letztes Auto gekauft? Planst du einen Autokauf oder verzichtest du komplett aufs Auto? Lass uns einen Daumen nach oben da, abonnier den Kanal für weitere spannende Gespräche. Bleib dran, bis dahin, euer Christian. Danke dir, Olaf. Ciao, ciao.